Das verbogene Kreuz in der Theologie und in der Predigt, in Predigt und Theologie. Schwäbische Alb im 18. Jahrhundert, in dem Dorf Hülben, da lebt ein Dorfschulmeister mit seiner Frau Anna-Katharina Kullen. Die Kullen aus Hülben, die verfolgen mit Argwohn, was im Nachbarort Dettingen so alles vor sich geht. Dort predigt ein junger Pfarrer namens Johann Friedrich Fricker. Fricker predigt das Wort vom Kreuz und der Ort Dettingen erlebt einen Aufbruch. Und selbst in Hülben bekommen sie das mit, zumal Fricker auch alle 14 Tage in Hülben predigt, aber da hat das nicht die gleiche Wirkung, da gibt es eigentlich nur Widerstand. Fricker sagt, der Dorfschulmeister, der würde immer so finster schauen, aber immerhin seine Frau fasst sich ein Herz. Und eines Tages fragt sie den Pfarrer, was müsste man denn hier tun, dass es bei uns zu solchen Verhältnissen wie in Dettingen kommt? Und Fricker sagt, Frau Schulmeisterin, lesen Sie den Römerbrief. Und die Schulmeisterin beginnt. Sie kommt nur bis zum ersten Kapitel, wo Paulus beschreibt, dass alle Welt unter dem Zorn Gottes steht. Und dann lässt sie dem Pfarrer wissen, also wissen Sie, Herr Pfarrer, die Römerepistel, das ist vielleicht etwas für die Dettinger, aber nicht für die Hülbener. Und damit meinte sie, in Hülben, da gibt's nicht so schlimme Menschen, wie sie in Römer 1 beschrieben werden. Alle Welt unter dem Zorn Gottes. Anderswo mag das vielleicht passen, aber nicht bei uns, nicht wir, nicht ich. Darauf sagt Fricker, Frau Schulmeisterin, bitte lesen Sie die Römerepistel noch einmal. Und sie hat wirklich diesen Rat befolgt. Und einige Zeit später gestand Anna-Katharina Kullen dann dem Pastor, ja, die Römerepistel ist auch etwas für uns, auch etwas für mich. Sie fand zum lebendigen Glauben. Und eine Nachfahrin dieser Anna-Katharina Kullen war dann die mehr als 100 Jahre später geborene Johanna Kullen. Und aus Johanna Kullen wurde durch Heirat dann Johanna Busch. Und Johanna Busch wurde die Mutter von Wilhelm und Johannes Busch, die dann ihrerseits die Botschaft der Römer-Epistel ins Land trugen. Aber ich denke, die frühe Schulmeisterin, die hat ehrlich ausgesprochen, was jedem natürlichen Menschen im Blut liegt, nicht nur auf der Schwäbischen Alb. Ein innerer Widerstand, eine instinktive Abneigung gegenüber dem Evangelium, gegenüber dem Kreuz Jesu Christi. Diese radikale Form von Christsein, wie wir sie bei Paulus finden, die ist nichts für mich. Die passt auch nicht mehr in unsere Zeit. Warum ist das so? An keinem anderen Schauplatz der Geschichte, das haben wir heute Vormittag auch bei Wolfgang Bühne gehört, an keinem anderen Schauplatz der Geschichte wird uns Sündern beides so krass vor Augen geführt. Die Abgründigkeit unserer Schuld und die Abhängigkeit von einem Retter. Als unser Herr damals im engsten Jüngerkreis angefangen hat, seine Leute auf diesen Weg vorzubereiten, da war auch deren erste Reaktion was? Unverständnis und Ablehnung. Das widerfahre dir nur nicht, sagt Petrus. Also so geht's schon gar nicht. Was wundern wir uns da über die Kreuzesdebatte im 21. Jahrhundert? Von Anfang an war das Kreuz hoch umstritten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, den Preußen eine pietistische Übertreibung und den Westfalen hier in Bielefeld vielleicht eine geschmacklose zur Schaustellung von Leiden. Und so heißt unser Thema das verbogene Kreuz in Predigt und Theologie. Und vielleicht hat mancher gedacht, na ja, das ist eben ein Problem der Theologen. Die machen aus allem ein Problem. Aber Theologie und Predigt sind ja erst die Auswüchse am Ende der Verwendungskette. Die Verbiegung des Kreuzes, siehe, die Frau Schulmeisterin, beginnt ja im Herzen. Die Verbiegung des Kreuzes ist kein Theorieproblem, sondern ein Praxisproblem. Und die Theologie, Die liefert dann nur die Begründung nach, mit denen wir uns das Kreuz vom Halse halten. Und die Predigt, die muss zusehen, wie sie fromme Worte machen kann, wie sie noch salbungsvoll von Jesus reden kann, ohne dem Sünder zu nahe zu treten und ohne sich angreifbar zu machen. Das Wort vom Kreuz aber zielt immer auf Konfrontation. Paulus hat von Anfang an gemerkt, ja geradezu gespürt, dass die Botschaft vom Kreuz Christi nicht nur Unverständnis auslöst, sondern oftmals geradezu eine aggressive Reaktion provoziert. Paulus sprach von der Torheit des Kreuzes, 1. Korinther 1,18. Er sprach vom Ärgernis des Kreuzes, Galater 5,11. Und er sprach von den Feinden des Kreuzes, Philipper 3,18. Die humanistischen Ästheten, die spotten über die Torheit des Kreuzes. Das ist ihnen zu direkt, das ist ihnen zu blutig, das ist ihnen zu unphilosophisch, das ist ihnen zu dreckig. Die Moralbewussten empören sich über das Ärgernis des Kreuzes. Das ist ihnen zu pessimistisch, das ist ihnen zu radikal, das ist ihnen auch zu unpraktisch. Ja, wo kommen wir da denn hin, wenn nicht mal Gesetzesgehorsam mehr in den Himmel bringt? Das untergräbt doch die Moral. Und alle miteinander werden sie zu Feinden des Kreuzes, weil der Mensch gegen Gottes Urteil rebelliert. Und weil er lieber vor die Hunde geht, als vor Gott zu Kreuze zu kriechen. Aber das Kreuz steht da. Es steht da mitten in der Welt, so wie es Horatius Bonar, der schottische Prediger des 19. Jahrhunderts, besungen hat und wie es die Generation unserer Großeltern dann nachgesungen hat in der deutschen Übersetzung. Das Kreuz, es steht fest, Halleluja, Halleluja, wie wild der Sturm auch bläst, Halleluja, Halleluja. Die Hölle erhebt ihr Haupt, es droht die Welt und schnaubt, das Kreuz uns keiner raubt, Halleluja, rühmt das Kreuz. Es steht da und es fordert jeden Menschen heraus, der über diese Erde geht. Und so haben die Sünder aller Länder ihre Strategien entwickelt, um sich gegen das Kreuz zu schützen, um sich gegen das Kreuz zu immunisieren, um sich gegenüber dem Kreuz abzuschotten. Und die Bekämpfung des Kreuzes zieht sich wie eine endlose Spur durch die Geschichte. Wir haben festgestellt, es gibt eine weitreichende Verachtung des Kreuzes. Und ich erinnere nochmal an Wolfgang Bühnes Zitate von heute Vormittag, Heinrich Heine, Goethe, Nietzsche, Uta Ranke, Heinemann. Es ist fast eine zu große Ehre für die Dame, in dieser Zitatreihe genannt zu werden. Ich füge noch ein paar weitere verachtende Zitate zum Kreuz hinzu. Der Koran sagt über Isa, das ist eine Karikatur von Jesus in Sure 4, doch ermordeten sie ihn nicht und kreuzigten ihn nicht, sondern nur einen ihm Ähnlichen. Und der katholische Theologe und Psychologe Eugen Drewermann spricht mit seinem Einwand, denke ich, vielen aus dem Herzen, wenn er sagt, der Gedanke, dass Gott einen Menschen soll töten müssen, um sich mit der Welt zu versöhnen, macht mir Gott nicht vertrauenswürdig, sondern lässt ihn blutrünstig, barbarisch und roh erscheinen. Ein typisches Beispiel für die evangelische Schultheologie ist Rudolf Bultmann. Er wollte die Sühnebedeutung des Todes Jesu am liebsten ganz aus der Verkündigung verbannen. Und er sagt, die Aussage, dass ein Mensch gewordenes Gotteswesen durch sein Blut die Sünden der Menschheit sühnt, das ist primitive Mythologie. Und diese Mythologie könne man nicht mehr sinnvoll existenzial interpretieren, sondern die könne man nur noch aus den Texten eliminieren, die könne man nur noch entfernen. Und Anselm Grün schreibt in ganz ähnlichem Duktus, Zitat, Gott, der den Tod seines Sohnes braucht, um uns vergeben zu können, wäre ein sadistischer Gott. Das Kreuz ist nicht die Bedingung, dass Gott uns vergibt. Er war ja häufiger Gastautor der evangelikalen Zeitschrift Aufatmen, Anselm Grün. Und in Aufatmen hat er einmal zum Tod Jesu Folgendes geschrieben. Der Kern der biblischen Botschaft ist, Gott vergibt uns die Schuld, weil er Gott ist, weil er barmherzig ist und weil er gnädig ist und nicht, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Eine weitere Stimme in dieser Ablehnungsfront ist die feministische Theologie. Die Lehre von der Rechtfertigung des Sünders, so sagt man dort, das sei typisch männliche Theologie, bedingt durch den Ödipus-Komplex. Man solle nicht mehr vom Tod Jesu reden, dem Tod sei überhaupt nichts Positives zu entnehmen, nur Jesu Leben sei heilbringend, nicht aber sein Tod. Und schließlich ein letztes Zitat in dieser Reihe von Nikolaus Schneider, er ist immer noch der amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, also der höchste Repräsentant der evangelischen Landeskirchen in Deutschland. Nikolaus Schneider hat sich bereits 2009 in einem öffentlichen Statement von der Lehre distanziert, dass Jesus am Kreuz stellvertretend die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen habe. Gott brauche kein Sühnopfer, so Nikolaus Schneider, denn es muss ja nicht sein Zorn durch unschuldiges Leiden besänftigt werden. Und ganz in diesem Sinne hat erst vor wenigen Monaten die EKD, also die Dachorganisation der Landeskirchen, eine Studie veröffentlicht unter dem Thema Rechtfertigung und Freiheit, 500 Jahre Reformation, auch im Hinblick auf dieses Reformationsjubiläum 2017. Und diese Studie, die schleicht um das Thema Rechtfertigung herum wie die Katze um den berühmten heißen Brei. Da heißt es, Luther lebte in einer Welt, in der Gott als Gerichtsherr über das Leben von Menschen urteilt und Sünde straft. Luthers Frage lautet, mit welchen Gaben kann der Mensch seine Schuld vor Gott bezahlen? Wie kann er so leben, dass er der Strafe für nicht bezahlte Sünde entgeht? Damals, schreibt die Studie, habe die Vorstellung gegolten, dass Gott alle Menschen zur Rechenschaft zieht. Damals. Aber auf der nächsten Seite wird der Leser dann beruhigt, die heutige Mehrheitsfrömmigkeit habe diese Frage nicht mehr. Nach dem Motto, wenn die heutige Mehrheitsfrömmigkeit diese Frage nicht mehr hat, dann ist sie auch nicht mehr wichtig. Und damit wird uns nahegelegt, die verzweifelte Suche nach dem gnädigen Gott, diese verzweifelte Suche können wir getrost abblasen. Die war nur damals für die Menschen wichtig, das war mehr oder weniger eine Zeiterscheinung. Inzwischen habe der Mensch ganz andere Fragen, inzwischen geht es nicht mehr um die Angst vor der Hölle, sondern um die Hölle auf Erden. Und der Rest des Buches ist dann ein einziger krampfhafter Versuch, unter Berufung auf die Reformation und mit teilweise frommen Worten etwas völlig anderes zu behaupten, als die Reformatoren verkündigt haben. Das sind jetzt also ganz unterschiedliche Beispiele für die Verachtung und Verharmlosung und Verneinung des Kreuzes Jesu Christi. Aber damit, liebe Geschwister, haben wir die größte Not unserer Tage noch gar nicht benannt. Das Hauptproblem ist nicht das verachtete Kreuz, sondern das Hauptproblem ist das verbogene Kreuz. Das ist unser Titel. Verbogen, das heißt verändert, umgedreht, verfälscht in seiner Bedeutung, verzerrt. Wissen Sie, wo das Kreuz verachtet wird, da lässt sich das noch verhältnismäßig leicht durchschauen. Obwohl sogar diese Denkschrift einigen Zufall von evangelikaler Seite bekam, der Direktor der Evangelistenschule Johanneum sagte zu dieser Denkschrift, man könne sich über diesen Text nur freuen. Und dazu würde ich sagen, man kann sich über diesen Kommentar nur wundern. Aber normalerweise kann man die Verachtung des Kreuzes durchschauen. Wenn aber das Kreuz verbogen wird, ist das oft auf den ersten Blick nicht erkennbar. Denn die Verbiegung präsentiert sich nicht als Kritik des Kreuzes, sondern sie preist sich als Neuentdeckung, als Neuinterpretation des Kreuzes. Und ihr Lieben, die Dramatik unserer Tage besteht darin, dass diese Entwicklungen im engeren oder weiteren Zusammenhang mit der evangelikalen Welt stehen. Das Donnergrollen kommt immer näher. Ja, das Kreuz ist irgendwie noch da. Es wird nicht ausdrücklich geleugnet, es wird nicht explizit abgelehnt. Man spricht noch davon, manchmal. Aber es ist nicht mehr dasselbe Kreuz, das Jesus und die Apostel verkündigt haben. Es ist nicht mehr das Kreuz aus dem Neuen Testament. Es ist nicht mehr das Kreuz, an dem Jesus sein Leben für uns dahingegeben hat, um stellvertretend für uns die Strafe auf sich zu nehmen, die uns in die Hölle gebracht hätte. Und das Problem dieses verbogenen Kreuzes ist nicht neu. Paulus hat uns dringend aufgefordert, wie ein Luchs darauf zu achten, dass das Kreuz nicht zunichte gemacht wird. Es geht um die Ehre des Gekreuzigten und es geht um die Rettung der Verlorenen. Und deshalb, liebe Geschwister, müssen wir diese Verbiegungen erkennen. Wir müssen sie durchschauen. Wir müssen sie enttarnen. Wir müssen sie durchblicken. Wir müssen das um unserer Kinder willen tun, um unsere Hauskreise willen tun. Wir müssen das um unserer Gemeinden willen tun und auch um unserer ungläubigen Nachbarn willen, denen wir das Evangelium schulden. Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Falsche Lehre, das ist das Moor. Und auf den festen Wegen kann ich nur bleiben, wenn ich weiß, wo das Moor anfängt. Und darum müssen wir uns jetzt fragen, woran kann ich diese Verbiegungen des Kreuzes erkennen? Und dazu müssen wir nochmal klar uns machen, was lehrt denn die Bibel über das Kreuz? Ich will es nur nochmal zusammenfassen. Die entscheidende Frage am Kreuz lautet, wie kann Gott Sünder begnadigen und trotzdem heilig und gerecht bleiben? Das ist die Frage von Paulus. Wie kann Gott Schuld an Sündern nicht ahnden und trotzdem gerecht bleiben? Und die einzige Antwort ist die, dass ein anderer stellvertretend die Strafe für uns erträgt, für uns, die wir diese Strafe verdient hätten. Und dann kann Gott beides. Dann kann er uns begnadigen, dann kann er trotzdem heilig und gerecht bleiben, weil Christus durch seinen Sühnetod die gerechte Strafe bezahlt hat. Und so sagt es Paulus in Römer 3, Vers 26, Gott erweist in dieser Zeit, also jetzt, wo Christus am Kreuz stirbt, seine Gerechtigkeit, und zwar, dass er selbst gerecht ist und den gerecht macht, der da ist aus dem Glauben an Christus. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Und diese Begnadigung hat eine juristische Seite und eine persönliche Seite. Und die juristische Seite beschreibt die Bibel mit dem Begriff der Rechtfertigung. Gott spricht uns direkt. Und die persönliche Seite beschreibt die Bibel mit dem Begriff der Versöhnung. Gott nimmt uns an als seine Kinder und versöhnt uns mit sich. Es ist beides. Es ist juristisch und es ist persönlich. Und jetzt wollen wir fragen, worin bestehen die Verbiegungen des Kreuzes. Und das Erste, was wir hier sehen, das Kreuz wird verbogen zur Demonstration der Liebe Gottes. Das ist die erste Verbiegung. Das Kreuz wird verbogen zur Demonstration der Liebe Gottes. Das klingt doch gut. Das Kreuz, Demonstration der Liebe Gottes. Und kennen wir nicht alle Predigtpassagen wie die folgende? Am Kreuz beweist Jesus, wie sehr Gott uns liebt, wie wichtig wir ihm sind. Er nimmt sogar diese Qualen auf sich, für ihn ist kein Preis zu hoch. Vom Kreuz her ruft Jesus dir zu, ich bin für dich da, ich erwarte dich mit offenen Armen. Ich bete auch noch für meine Feinde. Jetzt muss keiner mehr zweifeln, dass meine Liebe allen Hass besiegt. Das klingt gut. Und hier wird das Kreuz vor allem gepredigt als Demonstration der göttlichen Liebe. Das ist nicht falsch, aber es ist zu wenig. Hier wird werbend und warmherzig vom Kreuz gesprochen, ohne die Sache der Sühne und Versöhnung zur Sprache zu bringen. Hier wird nicht einmal gesagt, warum Jesus sterben musste, nämlich zur Sühne für unsere Sünden. Das ist in Gottes Augen auch ein juristischer Akt. Wenn das Kreuz nur zur Demonstration der Liebe Gottes dient, dann würde dem Sünder das Wichtigste vorenthalten. Am Kreuz, da zeigt Gott uns nicht nur etwas von sich, sondern am Kreuz, da tut Gott etwas für uns. Und diese Verkürzung und Verwirrung, die gab es bereits im Mittelalter. Petrus, aber Erlardus hat es dort ganz berühmt gelehrt. Er propagierte die These, das Kreuz Jesu dient in erster Linie als Demonstration der göttlichen Liebe. Und Gottes vollkommene Liebe weckt im Menschen die Gegenliebe, wenn er diese vollkommene Liebe Gottes sieht, und dann weckt er die Gegenliebe bei uns und diese Gegenliebe bewirkt, dass wir uns von der Sünde abkehren. Also in dem Falle, bei Abba Elard, hat das Kreuz keine direkte Wirkung, sondern nur eine indirekte. Christus musste nicht leiden, damit Gott Sünden vergeben kann, sondern das Leiden soll seine Liebe beweisen und diese Liebe soll meine Gegenliebe reizen und bewirken, dass ich mich von der Sünde abkehre. Da drin steckt natürlich eine Teilwahrheit. Ja, Jesus hat uns in seinem Leiden auch ein Vorbild hinterlassen, 1. Petrus 2,21. Und Paulus kann sagen in Römer 5, Vers 8, Gott zeigt seine Liebe zu uns, Gott erweist seine Liebe, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Aber die Hauptbedeutung dieses Erweises am Kreuz, die liegt eben nicht in der Demonstration von Gottes Liebe, sondern in der Aktion von Gottes Liebe. Die Aktion von Gottes Liebe ist die Tilgung unserer Schuld. Am Kreuz zeigt Gott uns nicht nur etwas über sich, vielmehr tut er konkret etwas für uns. Das ist der erste Fall von verbogenem Kreuz, verbogen zur Demonstration der Liebe Gottes. Und damit kommen wir zu einem zweiten Fall. Das Kreuz wird verbogen, zweitens, zur religiösen Begründung für ethische Forderungen. Und damit bewegen wir uns jetzt auf dem Feld der Emerging Church, der sogenannten missionalen Theologie auch. Sie wissen, die Emerging Church ist keine geschlossene Schule. Es gibt verschiedene Ausprägungen, aber es gibt doch zentrale Gemeinsamkeiten. Wichtige Namen für uns in Deutschland sind unter anderem Tobias Feigs und Johannes Reimer, Fabian Vogt und viele andere. Und ich will jetzt hier nur eine dramatische Auswirkung dieser Denkweise benennen. Die Emerging Church verändert den Sinn des Evangeliums und damit auch die Bedeutung des Kreuzes. Das Kreuz ist dort nicht in erster Linie der Ort, an dem Jesus für meine Schuld stirbt. Ich habe hier vorliegen ein Thesenpapier von Johannes Reimer, das er anlässlich einer Diskussionstagung im Januar 2013 entworfen hat unter dem Thema Evangelisation, Grund, Motiv, Ziel. Auf 4 Seiten wird das entfaltet. Auf diesen 4 Seiten kommt weder das Kreuz Christi vor, noch der Sühnetod, den er am Kreuz für uns gestorben ist. Der Sühnetod nur in einer einzigen Bibelstelle, die aber in einem ganz anderen Sinne gedeutet wird. Das Kreuz ist nicht der Ort, an dem Jesus für unsere Schuld stirbt. Und Reimers Schüler Tobias Feigs zeigt dann in einem Aufsatz, was im Denkrahmen der Emerging Church mit dem Kreuz passieren kann. Er sagt, das Kreuz dient der Transformation. Der Aufsatz heißt Aspekte der Transformation durch das Kreuz. Was soll das Kreuz da? Da wird das Kreuz zum Anstoß, zur Motivation, zur religiösen Verstärkung. Wofür? Für ethische Forderungen. Und diese ethischen Forderungen, die er dann entfaltet, sind größtenteils innerweltlich und politisch ausgerichtet. Es geht um Forderungen für den Bereich der Politik, der Ökonomie, der Kultur, der Ökologie, der Soziologie. Dort soll das Evangelium Veränderung bewirken und uns zu politischem Einsatz bewegen. Und ich denke, jetzt sehen wir den Unterschied. In der Bibel handelt das Evangelium davon, was Gott tut. Hier bei Feigs und Reimer wird das Evangelium zu etwas, das wir tun müssen. Da wird das Evangelium zum Gesetz. Johannes Reimer hat einmal gesagt, Zitat, nichts wäre heute wichtiger als die Entscheidung der Christen, das Reich Gottes in der Welt mit den Menschen zusammenzubauen. Nicht für sie und erst recht nicht gegen sie, also die Nichtchristen, sondern mit ihnen. Christen und Nichtchristen bauen gemeinsam das Reich Gottes in der Welt. Das wäre jetzt die anstehende Entscheidung. Da wird das Evangelium zum Gesetz. Aus dem Kreuz, an dem Jesus für mich stirbt, wird eine Motivation zu politischem Handeln. Aus dem Geschenk der Sündenvergebung wird eine Forderung zum Gutes tun. Aus dem Es ist vollbracht wird ein Nun vollbringe mal. Und deshalb kann Tobias Feigs in einem Interview in diesem Sinne auch behaupten, das Evangelium zeigt sich auch im sozialen Miteinander, Zitat Ende. Das Evangelium zeigt sich auch im sozialen Miteinander. Damit ist klar, dass er mit dem Evangelium hier nicht meinen kann, was Christus für uns am Kreuz getan hat, denn das zeigt sich nicht im sozialen Miteinander. Feigs verwechselt die ethischen Folgen des Evangeliums mit dem Evangelium selbst und verliert dadurch das Evangelium. Als William Wilberforce Christ wurde, da trieb es ihn dazu, beizutragen zur Abschaffung der Sklaverei. Aber ihm war immer klar, das ist die Folge meines Christseins, dass ich Verantwortung übernehme als Politiker. Aber die Abschaffung der Sklaverei kann niemals ersetzen, dass ich errettet wurde durch Jesus Christus vom Tod und der Hölle. Wer das Kreuz verbiegt, wer das Kreuz zum Gesetz macht, der verliert seinen Trost und seine Rettung. Andere Vertreter der Emerging Church sind an dieser Stelle noch weiter gegangen. Sie haben sich offen gegen den Sühnetod Jesu ausgesprochen. Brian McLaren zum Beispiel gilt als einer der Vordenker der Emerging Church-Bewegung in Amerika. Nach ihm ist die Lehre vom stellvertretenden Sühneleiden Jesu keine verbindliche Lehre, sondern nur eine mögliche Erklärung für Jesu Tod unter anderem. McLaren fragt einmal, warum die Bestrafung eines Unschuldigen der Versöhnung mit Gott dienen könne. Und dann legt er in einem seiner Bücher einem der Protagonisten, einem Mann namens Kelly, folgende gotteslästerliche Aussage in den Mund. Das hört sich lediglich wie eine weitere Ungerechtigkeit in der kosmischen Gleichung an. Also die Rede vom Kreuz. Das hört sich wie göttlicher Kindesmissbrauch an, nicht wahr? Das hört sich wie göttlicher Kindesmissbrauch an, nicht wahr? So lässt McLaren eine seiner Figuren dort sagen. Das Kreuz zur religiösen Begründung für ethische Forderungen verbogen. Es bleibt nur noch die moralische Abzweckung im Rahmen der Emerging Church. Und dann ein dritter Fall von verbogenem Kreuz. Das Kreuz wird verbogen zum Symbol des Sieges Christi. Das Kreuz wird verbogen zum Symbol des Sieges Christi. Auch das klingt doch wieder gut. Und wissen Sie, das ist so verführerisch, dass es so gut klingt. Das Kreuz, so sagt man dort, ist ein Symbol dafür, dass Jesus durch Kreuz und Auferstehung die Herrschaft als König im Universum angetreten habe. Was fehlt hier? Es fehlt die entscheidende Tat, die Jesus am Kreuz selbst vollbracht hat. Er starb für meine Schuld. Das fehlt. Das wirkliche Kreuz, ihr Lieben, ist doch viel, viel mehr als nur allgemein ein Symbol des Sieges. Das wirkliche Kreuz, das ist zuallererst der konkrete Ort, an dem Jesus konkret das Sühnopfer für die Sünden der Welt gebracht hat. Ein Symbol ist nur ein Zeichen. Am Kreuz aber ist wirklich etwas passiert. Nun, diese Verkürzung des Kreuzes zum Symbol des Sieges Christi ist ein Baustein in einem großen Gebäude, das sich die neue Paulusperspektive nennt. Da habt ihr bestimmt schon davon gehört, neue Paulusperspektive. Die neue Paulusperspektive gehört wohl zu den Irrlehren, die zurzeit in evangelikalen Kreisen besonders viel Einfluss gewinnt. Ihr bekanntester Vertreter ist N.T. Wright, auch genannt Tom Wright. Er ist Professor für Neues Testament in Schottland und war von 2003 bis 2010 Bischof in der anglikanischen Kirche in Durham. Was lehrt die neue Paulusperspektive nun über das Kreuz Jesu und die Rechtfertigung? Wir wollen uns nur auf diesen einen Punkt hier konzentrieren. Was sagt die neue Paulusperspektive über das Kreuz? Nach Wright haben die Reformatoren den Apostel Paulus völlig falsch verstanden. Und vor allem völlig falsch verstanden im Hinblick auf ihr Kernstück, nämlich die Rechtfertigungslehre. Und es ist gut, dass ein Herr Wright und ein paar andere jetzt kommen und uns endlich darüber aufklären, dass die Reformatoren und wir alle den Paulus völlig falsch verstanden haben, jahrhundertelang. Beim Kreuz, so Wright, geht es im Kern nicht um die Frage, wie ein Sünder mit Gott versöhnt wird. Die Rechtfertigungslehre, wie sie vom wirklichen Apostel Paulus gelehrt wurde, so Wright, habe kaum etwas mit persönlicher Errettung von Sünde und Schuld zu tun. Das Problem der Juden nach der neuen Paulus-Perspektive war gar nicht ihre vermeintliche Werkgerechtigkeit, sondern das Problem der Juden war ihr elitäres Denken und ihre selbstgerechte Abschottung gegenüber den Heiden. Das war ihr Problem. Und, so behauptet Wright, Paulus werfe den Juden seiner Zeit nicht Gesetzlichkeit und nicht Werkgerechtigkeit vor. Ihr Hauptfehler bestand nicht gegenüber Gott, dass sie sich auf ihre Taten verließen, die nicht ausreichten, sondern ihr Hauptfehler bestand gegenüber den Heiden, die sie nicht an den Tisch im Hause Gottes ranlassen wollten. Das Judentum seiner Zeit, so behauptet Wright, und er hat ja die neue Paulus-Perspektive nicht erfunden. 20 Jahre vor ihm ist das auch schon mal aufgekommen, aber er hat es popularisiert. Das Judentum zur Zeit Jesu habe gar keine Werkgerechtigkeit vertreten. Nun, diese Behauptung lässt sich leicht widerlegen. Denken Sie nur an Jesu Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner in Lukas 18. Da geißelt Jesus die Werkgerechtigkeit der Pharisäer. Und ich denke schon, dass Jesus und Paulus das Judentum des ersten Jahrhunderts besser verstanden haben als N.T. Wright und sein Gewährsmann Sanders 2000 Jahre später. Neue Paulus-Perspektive. Was sagt sie zur Rechtfertigung? Das Neue Testament sagt, in der Rechtfertigung geht es darum, wie werde ich mit Gott versöhnt? Wie komme ich in den Himmel? Wie werde ich ein Kind Gottes? Die neue Paulus-Perspektive lehrt, nein, nein. In der Rechtfertigung geht es darum, wie werden wir zu einer neuen Gemeinschaft, Juden und Heiden, und dann später eben auch evangelische und katholische. Und demnach ist die Botschaft des Galaterbriefes nach der neuen Paulus-Perspektive nicht das Problem der Werkgerechtigkeit. Im Galaterbrief, wir haben es ja so aus dem Wort Gottes verstanden, dass Paulus dort die Leute warnt vor der Werkgerechtigkeit. Er sagt, sobald ihr die Beschneidung zusätzlich zum Glauben an Jesus fordert, zerstört ihr das Evangelium. Es ist ein anderes Evangelium. Aber nein, nein, sagt die neue Paulus-Perspektive, das Problem im Galaterbrief ist gar nicht die Werkgerechtigkeit, sondern das Problem war nur, dass die Juden sich zu sehr abschotteten gegenüber die Heiden und sie sollten sich endlich öffnen. Und jetzt müsst ihr aufpassen, während die bibeltreue Auslegung im Galaterbrief zu Recht eine Warnung vor der Ökumene findet, dreht Wright den Spieß um, verbiegt er den Galaterbrief gewissermaßen und macht aus dem Galaterbrief eine Verpflichtung zur Ökumene. Er sagt, der Galaterbrief sei die eigentliche ökumenische Epistel. Der Galaterbrief besage, so Wright, dass alle, die an Jesus glauben, an denselben Tisch gehören. Nun, aber was bedeutet an Jesus glauben? Das bleibt bei N.T. Wright sehr unklar, das bleibt völlig unbestimmt, das bleibt völlig schwammig, was es denn heißt, an Jesus zu glauben. Denn das Evangelium ist für ihn ja nicht die gute Nachricht, dass Christus am Kreuz für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist und dass wer dies im Glauben ergreift, Gottes Kind wird. Sondern das Evangelium ist nach N.T. Wright, tja was, die Bekanntgabe, dass Jesus durch Tod und Auferstehung zum Herrn der Welt intronisiert wurde. Das Evangelium ist die Ausrufung eines königlichen Sieges. Aber es ist nicht die Botschaft davon, dass Jesus Sünder rettet. Über das Kreuz Christi lehrt das Neue Testament, ja, das ist der Ort, wo Jesus meine Strafe trug. Und die neue Paulus-Perspektive macht daraus ein Symbol des Sieges über den Tod. Das ist zu wenig. Und hören wir noch einmal Wright im Originalton. Er sagt, das Evangelium ist kein System, das erklärt, wie Menschen gerettet werden. Das Evangelium ist kein System, das erklärt, wie Menschen errettet werden, sondern das Kreuz ist nur ein Symbol des Sieges und eben nicht der Ort, wo am Karfreitag damals das Gericht über meine Schuld folgte. Das ist gravierend, ihr Lieben. Und wenn persönliche Rettung nicht mehr so wichtig ist, dann wundert es einen auch nicht, dass N.T. Wright total verharmlosend über die Hölle redet. Er behauptet, die klassische Verkündigung sei hier von mittelalterlichen Vorstellungen völlig überfrachtet. Die Hölle sei kein wirklicher Ort. Phil Johnson, einer der engeren theologischen Mitarbeiter von John MacArthur, hat zusammenfassend über die Neue Paulus-Perspektive dieses geschrieben. Er sagt, Wrights Verständnis von der Rechtfertigung ist der Versuch, die Reformation umzukehren. Wir müssen uns solchen Bemühungen widersetzen. Es geht um Leben und Tod, um ewiges Leben und ewigen Tod. Zitat Ende. Liebe Geschwister, diese neue Paulus-Perspektive ist, man kann es nicht anders sagen, eine krasse Irrlehre. Und umso mehr muss erstaunen, dass N.T. Wright auch in evangelikalen Kreisen zunehmend Gehör findet. Immer mehr seiner Schriften werden ins Deutsche übersetzt, viele davon unter anderem im Franke Verlag. Im Januar fand eine größere Studientagung mit ihm auf St. Krishona bei Basel statt. Jetzt im Juni folgte dann eine Seminarwoche am Ökumenischen Institut der Universität Fribourg in der Schweiz. Das ist eine katholische Institution, die ihr Selbstverständnis auf das Zweite Vatikanische Konzil gründet. Aber dieses Ökumenische Institut führte diese Veranstaltung mit Wright nicht alleine durch, sondern es hatte Mitveranstalter und Partnerorganisationen. Und zu diesen Mitveranstaltern und Partnerorganisationen gehörten diverse evangelikale Werke, unter anderem der Schweizer Zweig des Buzer-Seminars. Und der Rektor des gesamten Buzer-Seminars ist ja bekanntlich Thomas Schirmacher. Und dann hat der Schweizer Zweig des Buzer-Seminars ein Newsletter herausgegeben und eine ausgesprochen positive Würdigung dieses N.T. Wright-Seminars dort veröffentlicht. Kommen wir zu einer letzten Verbiegung des Kreuzes für heute. Und diese letzte und vierte Verbiegung erhält natürlich von der neuen Paulus-Perspektive massive Unterstützung. Das Kreuz wird verbogen. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens zur Demonstration der Liebe Gottes. Zweitens zur religiösen Begründung für ethische Forderungen. Das ist das Konzept der Emerging Church. Drittens zum Symbol des Sieges Christi. Das ist die neue Paulus-Perspektive. Und viertens, und das ist das Letzte, was wir heute uns anschauen, das Kreuz wird verbogen zur Basis für ökumenische Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirche. Das Stichwort lautet Ökumene unter dem Kreuz. Und man argumentiert so, man sagt, ja, es gibt noch bestimmte Dogmen, die uns trennen, aber bei Jesus und seinem Evangelium, da sind wir uns doch wohl einig. Und deshalb können wir doch auch in der Evangelisation zusammenarbeiten. Diese Denkweise wurde unter den Evangelikalen vor allem durch die Evangelisation von ProChrist verbreitet. Und erst jüngst hat der Geschäftsführer von ProChrist wieder diese Argumentation herangezogen, man wäre doch stärker, wenn man eine größere Koalition bilden könne. Und als Papst Benedikt dann im September 2011 seinen Deutschlandbesuch machte, da wurde er von bekannten Evangelikalen mit einer Briefsammlung begrüßt. Gegen eine Briefbegrüßung ist erstmal nichts einzuwenden, aber schon schwieriger ist, dass diese Briefe veröffentlicht wurden unter dem Titel »Lieber Bruder in Rom«, ein evangelischer Brief an den Papst. Zu den Briefschreibern gehörten der Generalsekretär des CVJM, Roland Werner, die damalige Leiterin des Instituts für Islamfragen der Evangelischen Allianz, Christine Schirmacher, der Journalist Markus Spieker und der Evangelist Ulrich Parzani. Und sie alle sprachen den höchsten Vertreter der römischen Lehre als Bruder in Rom an und setzten damit voraus, dass man eben gemeinsam Jesus nachfolge. Uli Parzani hat dann in seinem Brief immerhin zugestanden, dass die Unterschiede in Lehre und kirchlichen Ordnung beträchtlich seien, gleichwohl aber hinzugefügt, dies stelle kein Hindernis für gemeinsame evangelistische Anstrengungen dar. Und damit unterstellt Parzani eine grundsätzliche Einigkeit im Hinblick auf das Evangelium. Und er schreibt dann weiter, ich hätte nicht gedacht, dass ich als evangelischer Christ einmal den Papst bitten würde, die Evangelisation in Europa stärker voranzutreiben. Ja, ehrlich gesagt, das hätte ich auch nicht gedacht, dass du mal den Papst darum bitten würdest. Hier wird das Kreuz verbogen zu einer Basis für ökumenische Zusammenarbeit. Aber was lehrt die römische Kirche bis heute? Sie lehrt bis heute genau das, was der Galaterbrief als ein anderes Evangelium bezeichnet. Die römische Kirche verneint und bestreitet bis heute, dass Jesus allein zur Rettung genügt. Bis heute gelten die klassischen Verurteilungen des Konzils von Trient, wo gerade der Glaube an das Evangelium abgelehnt wird. Da heißt es in den offiziellen katholischen Dokumenten, Zitat, Wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünden nachlässt. Und dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden. Wer das behauptet, und das ist in der Tat die Lehre, die Römer 3 offenbart, wer das behauptet, sagt Rom, der sei ausgeschlossen. Mit anderen Worten, wer behauptet, dass wir allein durch das Vertrauen auf Christus gerettet werden, der sei ausgeschlossen. Das ist aktuelle, gültige römisch-katholische Lehre. Und wie können wir dann unter dieser Voraussetzung gemeinsam evangelisieren? Erst im November 2013 hat Papst Franziskus in einem Lehrschreiben sein Verhältnis und sein Verhältnis zu und sein Verständnis von Evangelisation dargelegt. Das Lehrschreiben trägt den Titel Evangelii Gaudium, also Freude des Evangeliums. Und das Spannende daran ist gar nicht der Inhalt dieses Schreibens. In diesem Schreiben werden bekannte römisch-katholische Positionen vertreten. Zum Beispiel schreibt der Papst da, Jesus hinterließ uns seine Mutter als unsere Mutter. Erst nachdem er das getan hatte, konnte Jesus spüren, dass alles vollbracht war. Zu Füßen des Kreuzes in der höchsten Stunde der neuen Schöpfung führt uns Christus zu Maria. Er führt uns zu ihr, da er nicht will, dass wir ohne eine Mutter gehen. Über den Islam schreibt der Papst in diesem Text, dass auch die Moslems sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird. Also der Papst behauptet, das ist klassisch katholisch, Allah sei Gott. Und er schreibt dort weiter, die heiligen Schriften des Islam bewahren Teile der christlichen Lehre. Jesus und Maria sind Gegenstand tiefer Verehrung. Der Koran spricht aber nicht von Jesus, er spricht von Isa. Und Isa ist eine Karikatur von Jesus. Isa ist nicht auferstanden, Isa starb nicht am Kreuz, Isa ist nicht Gottes Sohn. Und der Papst schreibt dies so, als sei der Isa der Jesus der Bibel. Über die Nichtchristen schreibt Papst, auch sie können dank der ungeschuldeten göttlichen Initiative, wenn sie treu zu ihrem Gewissen stehen, durch Gottes Gnade gerechtfertigt werden. Das heißt, auch Menschen, die nicht an Jesus glauben, können, wenn sie treu ihrem Gewissen folgen, unter bestimmten Dingen gerettet werden. Mit anderen Worten, sie können auch ohne Jesus in den Himmel kommen. Das alles ist nicht so sehr spannend. Wie will man von einem Papst auch erwarten, dass er anderes schreibt als Katholisches? Spannend ist die Bewertung dieses päpstlichen Schreibens durch den Cheftheologen der Internationalen Evangelischen Allianz, durch den Vorsitzenden der Theologischen Kommission der Weltweiten Evangelischen Allianz, Professor Thomas Schirmacher. Schirmacher sieht in diesem Schreiben so wörtlich, Zitat, bis auf das Schlusskapitel über Maria, eine schon fast evangelikal zu nennende Bibelarbeit über Evangelium und Evangelisation, Zitat Ende. Schirmacher sieht in diesem Schreiben eine schon fast evangelikal zu nennende Bibelarbeit und propagiert das auch. Das ist ein doppelter Irrtum. Erstens kann man das Kapitel über Maria nicht von dem Gesamtschreiben trennen, weil es aufs Innerste mit diesem verbunden ist. Und zweitens ist auch das gesamte übrige Schreiben eine strotzende Gegenposition zu dem, was die Bibel lehrt. Und daran ändern auch nichts Formulierungen wie diese. Ziel der Evangelisierung sei die persönliche Begegnung mit der rettenden Liebe Jesu. Ziel der Evangelisierung sei die persönliche Begegnung mit der rettenden Liebe Jesu. Das besagt inhaltlich noch überhaupt nichts. Was der Papst meint, wie diese Begegnung mit der rettenden Liebe Jesu zu erfolgen habe, wenn gleichzeitig all das andere gilt, was er in diesem Schreiben ebenfalls sagt. Schirmacher war es auch, der im Namen der Weltweiten Evangelischen Allianz zusammen mit Vertretern des Vatikans und des Ökumenischen Rates der Kirchen, das ist also diese große liberale Ökumene-Organisation, der im Namen der Allianz gemeinsam mit ihnen den sogenannten Verhaltenskodex für Mission auf den Weg gebracht hat. Das heißt, man hat mit Weltallianz, ÖRK und Vatikan gemeinsam ein Grundlagenpapier zur Mission beschlossen. Also man hat mit jenen Organisationen ein gemeinsames Grundlagenpapier zur Evangelisation beschlossen, die ein anderes Evangelium vertreten. Wisst ihr, es ist so ähnlich mit ÖRK und Vatikan über das Evangelium zu beraten. Das ist so, als würde man gemeinsam mit Vegetariern darüber beraten, wie die Qualität des Rumpsteaks in Deutschland verbessert werden könnte. Und es hat Folgen. Unsere Handlungen haben Folgen. Hier werden die Grenzen immer mehr durchlässig gemacht zwischen wahrem Evangelium und falschem Evangelium. Es wird das Kreuz verbogen. Es wird jenen, die bestreiten, dass Jesus allein genügt. Und das ist die Position des Papstes, sonst müsste er aufhören, Papst zu sein. Es wird jenen zugestanden, sie würden ja auch das Evangelium verkünden, obwohl sie bestreiten, dass Jesus allein genügt. Und Schirmacher gehörte übrigens auch zu jenen Evangelikalen, die stolz davon berichtet haben, dass sie anlässlich der Amtseinführung des neuen Papstes von diesem empfangen worden seien und ihm quasi zu seiner Amtseinführung gratuliert hätten. Was ist da geschehen? Da haben evangelikale Vertreter ihre grundsätzliche Anerkennung einem Amt gegenüber dokumentiert, einem Amt, das durch eine dreifache Anmaßung gegenüber dem Gott der Bibel konstruiert ist. Heiliger Vater, so nennt sich der Papst, Heiliger Vater aber ist allein der heilige Gott. Pontifex Maximus, als das gilt der Papst, als oberster Brückenbauer zwischen Gott und Mensch. Oberster Brückenbauer zwischen Himmel und Erde ist aber allein unser Herr Jesus Christus. Stellvertreter Jesu Christi auf Erden nennt sich der Papst. Stellvertreter Jesu Christi auf Erden ist aber allein der Heilige Geist, den Christus uns gegeben hat. Hier haben wir es mit einer dreifachen Anmaßung göttlicher Würde zu tun. Ihr Lieben, die Gräben, die sich hier auftun, werden offensichtlich von manchen, die sich für evangelikale Führer halten, gar nicht mehr wahrgenommen. Aber das sind keine Nebenfragen. Es geht hier um den Kern des Evangeliums, es geht hier um das Evangelium selbst, ihr Lieben. Helmut Frey, der ja hier in Bielefeld lange gelebt und gelehrt hat, hat dies sehr deutlich gesehen. Helmut Frey hat in einem Aufsatz über den Katholizismus Folgendes gesagt. Er sagt, im Katholizismus nimmt Jesus eine andere Stellung ein als in der Bibel. Zwar steht er offiziell in der Mitte, aber weil die Bedeutung seines Kreuzestodes nicht in der Tiefe erkannt wird und der Schluss aus der Einmaligkeit seines Erlösungswerkes nicht gezogen wird, wird Jesus selbst durch Zwischeninstanzen in den Herzen der Menschen aus der Mitte gedrängt. Durch die Kirche, die sein Werk auf Erden fortführt. Durch den Papst, der seine Person auf Erden vertritt. Durch Maria, die ihn im Himmel umstimmt. Durch Heilige, die als kleine Schutzgötter geduldet werden. Jesu Hoheit und Jesu Liebe werden verdunkelt. Man versteht im Katholizismus nicht, dass alle Zwischen- und Nebeninstanzen hinweggefegt sind am Kreuz und dass dort das Gericht über die Welt und ihr Wesen vollstreckt ist und wir im Glauben wiedergeboren sind. Zitat Ende. Und Helmut Frey macht deutlich, an diesem Punkt geht es um das Solus Christus, um das Christus allein und um das Sola Fide, werde ich gerettet durch das Vertrauen auf ihn allein. Es geht um den Kern des Evangeliums. Und ihr Lieben, die nächsten Schritte auf diesem verhängnisvollen Weg sind auch schon geplant. Das müssen wir wissen. Ende August, am 29. August, veröffentlichte IDEA folgende Meldung. Nach einem Gespräch mit Thomas Schirmacher, Zitat, zum 500-jährigen Reformationsjubiläum 2017 könnte es ein gemeinsames Papier zwischen Evangelikalen und dem Vatikan geben. Das bestätigte der Vorsitzende der Theologischen Kommission, Professor Schirmacher, auf Anfrage von IDEA. Man habe Papst Franziskus dabei bereits einen ersten Entwurf übergeben und nun hört genau her, wie der Titel dieses ersten Entwurfes lautet, den Schirmacher und andere abgegeben haben. Glaubenserklärung zur Einheit in der Mission. Glaubenserklärung zur Einheit in der Mission. Und dieser Entwurf enthält im Kern den Text der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die 1999 zwischen dem Lutherischen Weltbund und dem Vatikan beschlossen wurde. Und wisst ihr, dieser Text zur Rechtfertigungslehre aus dem Jahr 1999 ist ein evangelisches Unterwerfungsdokument. In diesem Text werden zwar etliche evangelisch vertraute Begriffe gebraucht, aber sie werden inhaltlich letztlich katholisch erklärt. Und wenn man jetzt frank und frei sagt, ja, das ist die Grundlage, 1999 die gemeinsame Erklärung, dann ist das der evangelische Offenbarungseid. Und weiter heißt es, in diesem Text soll eine Erklärung darüber enthalten sein, dass Katholiken und Evangelikale in der Mission miteinander verbunden sind, weil sie das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Das ist nochmal festgeklopft. Wir haben das eine gemeinsame Evangelium. Schirmer hat zufolge es angedacht, das Papier 2017 anlässlich des Reformationsjubiläums und der dann 50 Jahre alten Bewegung der katholischen charismatischen Erneuerung zu unterzeichnen. Zitat Ende. Was für ein Zusammentreffen. Reformationsjubiläum 2017 fällt zusammen mit dem 50-jährigen Jubiläum der römisch-katholischen charismatischen Bewegung. Und dann gehen wir hin und machen eine gemeinsame Erklärung zwischen Vatikan und Evangelikalen auf der Basis des Textes von 1999. Und das wird hier einfach so gesagt. Und kaum einer hat es gemerkt. Hier wird das Kreuz Christi verbogen und verdunkelt. Und ich denke, ihr Lieben, es ist höchste Zeit, es ist höchste Zeit, wirklich die Alarmglocken zu läuten und zu erinnern an ein Zitat von Charles Haddon Spurgeon, der die Lage ähnlich beurteilt hat wie Helmut Frey. Und schon vor mehr als 100 Jahren hat Spurgeon seinen prophetischen Ruf erhoben mit folgenden Worten, Zitat: Ihr Protestanten, die ihr heute eure Freiheiten wie Billigware verschleudert, ihr werdet einmal den Tag verfluchen, an dem ihr euch die alten Ketten wieder an die Knöchel passen ließet. Das Papsttum fesselte und tötete unsere Väter. Und wir machen es zu unserer Nationalreligion. Zitat Ende, Charles Haddon Spurgeon. Nun, ganz so weit ist es bei uns noch nicht. Aber ihr Lieben, wir müssen nüchtern sehen. Die römisch-katholische Kirche, die Charles Haddon Spurgeon vor Augen hatte, die hat damals in ihren Grundlagen nichts anderes gelehrt als Papst Franziskus und seine Mitstreiter heute. Und Spurgeon war der Fürst der Prediger. Spurgeon war ein leidenschaftlicher Evangelist. Spurgeon ging es nicht um überflüssige theologische Streitereien, sondern es ging um die Seelen von Menschen. Und darum hat er an diesem Punkt, über den wir heute Nachmittag gesprochen haben, so leidenschaftlich gekämpft. Weil er wusste, wenn das Evangelium verbogen wird, dann wird unsere Predigt hohl, dann wird das Schwert des Geistes stumpf, dann werden Glauben und Werke vermischt, dann wird die Heilsgewissheit zerstört. Dann wird das einmalige Opfer unseres Herrn Jesus Christus für ergänzungsbedürftig erklärt. Und dann wird Gott dem Vater die Ehre streitig gemacht, der doch die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und darum, ihr Lieben, lasst uns die geistliche Waffenrüstung Gottes anziehen, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben, so schreibt Paulus in Epheser 6, nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, eben jener Gerechtigkeit, die Christus schenkt, und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils, meint hier den Helm der Heilsgewissheit, der Hoffnung auf das Heil, und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das ist unser Auftrag in dieser Stunde. Und ihr Lieben, wir dürfen den Kampf für die Wahrheit des Evangeliums fröhlich und getrost führen. Wir müssen ihn nicht verbissen führen, wir müssen ihn nicht verzweifelt führen, weil unser Herr versprochen hat, dass er selbst sein Evangelium und seine Gemeinde erhalten wird bis ans Ende der Tage. Und darum sollen diese beiden Verse hier am Schluss stehen. Unser Herr hat versprochen, es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann erst wird das Ende kommen. Und in Matthäus 16, Vers 18 hat unser Herr uns zugesagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Unser Herr selbst wird dafür sorgen, dass sein Kreuz immer wieder hell aufleuchtet. Auch dann, wenn Menschen absichtlich oder unabsichtlich dieses Kreuz verbiegen, es verdecken, es verachten oder es verbannen. Es wird ihnen nicht gelingen. Es kann ihnen nicht gelingen. So wie in Ost-Berlin. Und damit schließe ich. Und der langjährige Machthaber Walter Ulbricht ließ eine Kirche nach der anderen abreißen als Relikte einer überholten Zeit. Dafür schuf man andere Prachtbauten, wie etwa den 400 Meter hohen Fernsehturm direkt am Alexanderplatz. Viele von Ihnen werden ihn kennen. Das galt als Wahrzeichen, dieser Fernsehturm, für den Sieg der Technik und für den Stolz des sozialistischen Menschen. Aber dann passierte etwas, womit Ulbricht nicht gerechnet hatte. Es passierte etwas, was seine stolzen Architekten nicht bedacht hatten, was aber jeder Berlin-Besucher bis heute sehen kann. Als die metallfarbene Kuppel fertig war, da staunten die Leute nicht schlecht. Denn im Sonnenlicht zeichnete sich auf allen Seiten der Metallkuppel, je nachdem, von welcher Seite man den Turm betrachtete, ein riesiges leuchtendes Kreuz ab. Wegen der Krümmung der Kugel spiegelte sich die Sonne nicht wie auf einer Fläche, sondern durch die Brechung des Lichtes eben in der Gestalt eines Kreuzes auf allen Seiten dieser Kuppel. Und das war und das ist wie eine Botschaft aus der Ewigkeit. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist unbesiegbar. Und es wird leuchten bis ans Ende dieser Zeit über unserer Welt als Zuflucht für Sünder und als Lobpreis zur Ehre unseres Gottes.